Außerdem könnte man ihnen dann sagen, wenn das so ist, ja, dann müsste doch auch dein kleiner Schwanz vom Wichsen sich abhalten wie ein verdammtes geschältes Möhrchen.
Aber bei Frauen ist es ein ganz typisches, extrem misogynes Bild, dass die Muschi ausgeleiert ist und dass sie bei einer Jungfrau irgendwie so tight und tough ist und quasi mit Frischhaltefolie verschlossen.
Warum machst du Escort?
Es sind immer Abenteuer.
Und irgendwie hat mich das total gereizt, es einfach mal auszuprobieren und in so eine ganz andere Welt einzutauchen.
Für mich ist das ein starker Ausdruck sexueller Freiheit, was ich da mache.
Ohne sie hätte ich das alles nie so akzeptiert, weil sie so positiv damit umgegangen ist, so wie ihr Körper ist.
Ja, ich hatte dann einfach noch diese zweistündige Autofahrt vor mir, wo ich so feucht war.
Oh Gott, und ich war begeistert. Ich war begeistert und habe zugehört und habe 2 Wochen später gekündigt und mich beworben bei einer Agentur.
Ich glaube, da hast du schon etwas gefunden, was einen Escort von einem sehr guten Escort unterscheidet.
Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen. Wie schön, dass ihr da seid, hier zum 3. und letzten Teil mit Salome Balthus. Wir sind immer noch unglaublich froh und stolz, sie hier im Interview zu haben, denn sie ist eine sehr prominente Sexarbeiterin in Deutschland und setzt sich sehr aktiv für unsere Rechte ein. Und damit ist sie natürlich ein Must-Have für diesen Podcast. Und weil es in dem Interview nur so aus ihr heraussprudelte und alles unglaublich Interessantes, was sie zu sagen hat, ja, sind es dann eben 3 Teile geworden. Also wünsche ich euch jetzt ganz viel Freude hier mit diesem letzten Teil, eure Lenia.
Wie hoch schätzt du eigentlich jetzt das Risiko für uns ein, dass es tatsächlich illegal wird oder dass es irgendwelche schwerwiegenderen Entwicklungen gibt? Und was kannst du eigentlich... Oder was wäre dein Aufruf an die Sexarbeitenden?
Naja, also ich muss sagen, das ändert sich bei mir jeden Tag, wie bedrohlich ich die Lage einschätze, je nachdem, was ich lese, was in der Zeitung steht. Manchmal denke ich mir, naja, die wollen gerne, aber sie schaffen es nicht, gegen uns was zu unternehmen. Und dann denke ich wieder, fuck, was ist da gerade passiert? Sie haben gerade auch zum Beispiel verboten, dass Frauen mit Kopftüchern irgendwie in öffentlichen Bereichen irgendwie als Beamte und so weiter arbeiten. Das ist auch einfach so durchgewunken worden.
Was? Ja. Ja. Was? Das kann ja nicht sein. Doch. Das habe ich nicht mitbekommen.
Ja, es hat Gründe, dass du es nicht mitbekommen hast.
Oh Gott, das
ist. Ja, und dann denke ich wieder, die öffentliche Debatte ist so wichtig, wird aber auch oft unterbunden. Man wird, oder wenn man sich öffentlich äußert, wird man irgendwie dafür benutzt, damit das Gegenteil dabei rauskommt. Ich habe da auch sehr viel gelernt in meiner Medienarbeit. Ich kann es nicht einschätzen. Ich sehe die Gefahr als gegeben, aber ich würde auch nicht sagen, dass wir jetzt alle verzagen sollten und den Job gleich am Nagel hängen. Ich würde eher sagen, solange man noch was sagen kann, muss man es tun. Und je mehr Frauen sich äußern, muss ich ja dafür nicht unbedingt outen. Outing ist nun mal einfach auch eine große Gefahr. Ja, ich finde es auch problematisch, dass wir alle in einer Datenbank sind, die registriert sind, und wir nicht wissen, was macht denn die nächste Regierung, die vielleicht auf CDU und AfD besteht, mit diesen Daten.
Ja.
Genau. Und was hat das für Folgen? Im nordischen Modell würde es bedeuten, dass eventuell der Vermieter selbst die Wohnung kündigen muss, weil er ja nicht weiß, ob du in der Wohnung die Wohnung zweckentfremdest.
Ja.
Nur so als Beispiel. Ja?
Genau.
Und also meine Großmutter hat immer gesagt, auf die Frage, wie es denn sein konnte, dass Hitler an die Macht kam. Und da hat sie gesagt, irgendwann eines Tages war es einfach zu spät, da konnte man nichts mehr sagen.
Mhm. Deswegen, also sagt alle was und outet euch, soweit es geht, würde ich sagen. Ne? Also das wäre so mein Ding. Also outet euch gegenüber euren Freunden und dann habt ihr auch mehr den Rückhalt, weil bisher, also allen Freunden, denen ich mich gegenüber geoutet habe, die waren damit voll okay. Und die haben gesagt, oh, interessant, voll spannend.
Ja, und je mehr von uns das tun, umso leichter wird's für alle. Weißt du, Frauen wie du und ich sind so ein bisschen wie so, die Ersten auf der Tanzfläche, wenn sich keiner traut. Und dann irgendwann sehen alle, wie wollen's ja eigentlich. Also abgesehen davon, dass viele dann dadurch erst von dem Job erfahren und wissen, dass es vielleicht eine Option sein könnte. Es ist auch zweitens so, dass jede, die sich outet, anderen hilft in ihrem eigenen Umfeld, die es vielleicht auch sind. Und je mehr Leute von dem Outing wissen und darüber reden, gucken halt den Tatort zum Beispiel auch ganz anders.
Ja.
Und hinterfragen dann Dinge. Also einfach jedes Outing hilft so vielen anderen Menschen. Und ich freue mich immer, wenn sich einer outet, weil ich dann einfach wieder mal sehen kann, ich bin eben doch nicht so ein Freak. Ja, und
ich muss auch sagen, nicht geoutet zu sein, ist halt auch echt gefährlich. Also ich hätte da schon einen Fall mal mitbekommen, wo eine Frau nicht geoutet war und die aufgrund dessen, dass sie nicht geoutet war, keine Coverperson hatte, die auf sie aufgepasst hat, als sie sich mit jemandem getroffen hat und da richtig heftig blöd ausgenutzt wurde. Und danach hieß es so, ja, wenn du irgendwas sagst, also ich habe ja ein Foto von dir gemacht, ne?
Oh Gott.
Und das ist so die schlimmste Situation, in der du sein kannst, wenn du nicht geoutet bist, dass es ein Foto von dir gibt vielleicht.
Ja,
und auch, jemanden, der dieses Foto besitzt. Und deswegen, also das hatte ich ja auch im Podcast mit Irina schon gesagt, Outing ist halt einfach Power. So. Also natürlich ist es unangenehm und man muss sich mit Leuten auseinandersetzen vielleicht. Also vielleicht vor allem mit der eigenen Familie.
Ist aber auch immer noch ein Privileg für wenige. Keine Ahnung, wenn deine Eltern halt nicht deutsch sind, sondern zum Beispiel irgendwie traditionelle Sunniten, dann ist ein Outing auch einfach lebensgefährlich. Kann es sein, unter Umständen.
Ja. Aber wenn es für euch nicht lebensgefährlich ist und das ist für viele nicht lebensgefährlich und trotzdem outen sie sich dann doch nicht, weil sie dann irgendwie doch vielleicht denken, andere denken was Schlechtes von ihnen.
Dadurch reproduzieren
sie, schämen sich irgendwie.
Im Prinzip, sie reproduzieren damit das Hurenstigma, an dem sie selbst dran glauben. Deswegen bin ich auch immer so bei meiner Agentur so, ich denke, hey, wer diese Vorteile genießen will, diesen wunderschönen Job zu machen und das so zu genießen, der soll zumindest dazu stehen mit seinem Gesicht. Weil diese ganzen, ich kriege auch ganz, ganz viele Bewerberinnen, die sagen, kann ich vielleicht mitmachen und mein Foto nicht zeigen? Ich sage, na toll, dann stehen wir für dich in der Öffentlichkeit und du profitierst davon, aber gleichzeitig kannst du irgendwie untertauchen und irgendwie dann dein Umfeld nicht korrigieren, wenn die Vorurteile verbreiten, die du vielleicht auch noch selbst hast. Ja, also ich finde, jede, die den Job macht, hat, wenn sie jetzt keine schwerwiegenden Konsequenzen zu befürchten hat, schon die Aufgabe, zumindest zu verhindern, dass Lügen verbreitet werden. Ja. Es ist natürlich wieder was anderes, wenn du Kinder hast. Und die Frage, wie gehen die damit um? Was können die was dafür? Gut, du tust es vielleicht auch für die Kinder und Kinder haben ja auch nicht das Recht auf Normalität, sie haben mal das Recht auf Wahrheit. Ja. Und zumal Sexarbeit eigentlich Normalität ist, nur sie einfach nicht bekannt ist, ja. Und aber das ist natürlich dann immer eine Abwägung. Ich möchte jetzt niemandem sagen, mute das jetzt deinem Kind in der Pubertät zu oder während einer Scheidung. Oder wenn man das zu früh sagt und das Kind dann unschuldig darüber plaudert. Und dass andere Kinder dann auch ausplaudern und dann werden die Eltern herhörig, die anderen, und dann wird das Kind nie wieder auf den Geburtstag eingeladen. Das ist schrecklich. Ja,
ja, aber es gibt auf jeden Fall Gründe, sich nicht zu outen.
Aber, so. Aber wenn man weiß, es gibt noch eine andere Mutter, die das auch macht, dann haben zumindest die beiden Kinder sich. Ja? Und ich finde ja auch, dass jedes Bordell, also ich finde es auch sehr versäumt beim Prostituiertenschutzgesetz, alle Bordelle müssen 2 Bäder und einen Notausgang haben. Aber was ist bitte mit einer Kita? Bordelle sollten eine Kita haben. Kinderbetreuung, Nachmittagsbetreuung für die Hurenkinder und Hurensöhne. Ja.
Ich glaube, da würdest du gegen einige Wände rennen.
Ich finde sowieso, dass jeder Arbeitsplatz, wo Menschen arbeiten, egal ob Mütter oder Väter, sollte Kinderbetreuung stellen. Wo gibt's das denn? Ja, dass man irgendwie sagt, eure Kinder sind uns egal. Ich meine, die müssen doch irgendwo hin. Entweder stellen die nur Männer ein, die Frauen können sehen, wo sie bleiben. Abgesehen davon bist du auch alleinerziehende Väter, auch in der Sexarbeit.
Also. Ich glaube, dass es gibt auf jeden Fall das Bild, dass eine Sexarbeiterin hat keine Kinder. Das
und
ist,
wenn die Kinder
ich,
hat, dann sind die sofort, in Schweden gilt es als Kindeswohlgefährdung und die Kinder können weggenommen werden. Also es passiert, die werden weggenommen. Ja. Was natürlich auch völlig von dem pauschalisierenden, klischeehaften Bild davon ausgeht, ne? Als ob man sozusagen vor den Kindern mit den Kunden schlafen würde, ja, oder als ob man irgendwie die mitnehmen würde oder so.
Ja.
Da müsste
oder
man ja auch sagen,
irgendeine Art gefährden
in der
würde.
Ehe schlafen Menschen auch miteinander, dürfen dann Kinder überhaupt in derselben Wohnung sein, verstehst du?
Wow, was für abstruse, also ich sehe schon bei Logik, bei PL, PL, stimmt da so einiges nicht, aber ich glaube, dass auch in der Logik von unserer grundsätzlichen moralischen Vorstellung über die Welt und die Prostitution in der Welt, die du und ich, also du wahrscheinlich weniger als ich und ich wahrscheinlich weniger als andere, trotzdem noch haben, schwingen da irgendwie noch total viel alte Sachen einfach mit.
Ja, weißt du, und selbst wenn man jetzt nicht gegen selber keine Lust hat, Sexarbeiterin zu sein, weil man eben sagt, ich kann nur mit jemandem schlafen, den ich verliebt bin. Das gibt es ja häufig. Oder man sagt, ich möchte das auch nicht konsumieren, weil ich ja auch nur mit einer Frau schlafen kann, die mich liebt.
und dass irgendwie der Sex weniger eine Rolle spielt als irgendwie die Nähe. Das gibt es. Oder wenn man beispielsweise auch gar keinen Sex haben will. Trotzdem gibt es gute Gründe, dafür zu sein, dass Menschen Prostitution machen können, wenn sie das wollen. Oder auch Pornografie erzeugen zu können, wenn sie das machen wollen. Denn wenn man sagt, wir verbieten alles, was uns nicht gefällt, dann ist theoretisch jeder dran. Ja, ich meine, wenn irgendeine laute Minderheit oder auch die gewaltvolle Mehrheit den Staat benutzt, um ein Disney-Deutschland nach ihren Vorstellungen aufzubauen, also den Staat als Mittel des Kulturkampfes missbraucht, ne, die seine Gesetze, obwohl die allein den Zweck haben, Gewalt zu befrieden, also eine Gesellschaft zu formen, wo jeder so viel wie möglich individuelle Freiheit hat, so ohne die Freiheit der anderen zu beschränken. Und dann können die uns dreimal erzählen, dass wir mit unserem Leben die Freiheit von Migrantinnen beschränken. Das ist einfach falsch. Im Gegenteil, wir ermöglichen diesen Migrantinnen erst eine gewisse Freiheit, die sie ohne uns weniger hätten, wenn wir nicht für sie aufstehen würden und sagen, wir wollen nicht, dass es verboten wird. Wir wollen, dass es eine gewisse Akzeptanz erfährt. Ja, und wir sagen ja auch nicht, alle Frauen müssen Prostitution machen. Wir sagen auch nicht, alle Männer müssen bezahlen. Wir sagen, wir haben hier unsere kleine Welt, wir tun niemandem was und wir möchten nicht von der Mehrheit bekämpft werden, die uns nicht versteht. Man muss es nicht verstehen, man muss es nur akzeptieren.
Ja, ja, genau so ist es. Ich finde, das ist ein guter Übergang zum, ich wollte dich nämlich noch ein bisschen ausquetschen, unangekündigt, über Sex. Jetzt ist es spannend und knusprig.
Ich weiß nicht, ob ich da so eine Expertin bin.
Also irgendwie.
Ich habe wahrscheinlich weniger Sex als andere Menschen. Also als ich weiß nicht, ich arbeite ja mit den Mitteln der künstlichen Verknappung. Ich habe vielleicht im Monat zweimal Sex. Ich glaube, viele Menschen können sich
dann
aus als ich. Ich würde nicht sagen, dass ich eine Expertin bin.
Ich habe mehr Sex dann. Aber du bist schon länger dabei. Also, und außerdem, ich glaube, was mich am meisten interessiert ist, also wenn du sagst, du hast 2010 angefangen, dann bist du ja schon...
Dezember 2010.
Okay, dann bist du ja schon 10 Jahre ungefähr dabei, als Sexworkerin zu arbeiten. Und ich frage mich irgendwie, wie hat sich deine Sexualität durch die Arbeit irgendwie verändert? Also ich meine, sie hätte sich wahrscheinlich eh verändert, aber die Frage ist, hat sie sich durch die Arbeit verändert?
Sie hat sich insofern verändert, dass mein Verhältnis zu meinem Körper sich wahnsinnig stark verbessert hat. Also dass ich diese ganze, weißt du, diese Frage, ist man attraktiv genug, ist man irgendwie gut, ist man irgendwie das und das, weißt du, wenn dir jemand 1.000 Euro dafür gibt, dass du einfach bei ihm bist und das passiert nicht nur einmal oder dreimal oder 10-mal, sondern einfach 100-mal. Dann hat man einfach ein entspannteres Verhältnis zu seinem morgendlichen Ich im Spiegel. Zweitens habe ich natürlich auch viel über Männer gelernt und über ihre Komplexe und über ihre empfindlichen Körper und über das zarte Wunder der männlichen Erektion und auch über Paare. Und gut, ich habe davor schon, ich glaube, meine vorherige Libertinage, die ich ja durchaus auch vorher schon mal Analsex hatte oder auch an einem Gruppensex teilgenommen habe, war wahrscheinlich auch die Voraussetzung, dass ich mich für diesen Job interessiert habe. Ja, also ich bin ja nicht als sozusagen Jungfrau in den Job gegangen. Was ich aber zum Beispiel auch gelernt habe, ist, was ich mich nie gefragt habe, ist dieses Klischee, dass weibliche Geschlechtsorgane durch häufigen Sex sich irgendwie verändern. Im Schrägstrich ausleiern.
Ausleiern, ja, genau.
Was jeder pubertierende Junge irgendwie glaubt, ne? Als ob das weibliche Geschlechtsorgan irgendwie aus Lehm oder Knete wäre oder wie ein alter Gummi, sondern ich meine, das sind Muskeln. Dieselben Jungs, ja, also die auch in der Nase pupeln und auch nicht feststellen, dass ihre Nasenlöcher nicht größer werden, ja. Außerdem könnte man dann sagen, wenn das so ist, ja, dann müsste doch auch dein kleiner Schwanz vom Wichsen sich abhalten wie ein verdammtes geschältes Möhrchen.
Ja, ich beginne es jetzt schon zu lieben, mit
Männer,
dir über Sex zu reden.
Niemand unterstellt Männern, die häufig vögeln, dass sich ihr Schwanz irgendwie abradiert. Ja? Aber bei Frauen ist es ein ganz typisches, extrem misogynes Bild, dass die Muschi ausgeleiert ist und dass sie bei einer Jungfrau irgendwie so tight und tough ist und quasi mit Frischhaltefolie verschlossen. Ja, also Frischhaltefolie, das Hymen gibt es nicht. Das Jungfernhäutchen, also Jungfräulichkeit, existiert im medizinischen Sinn nicht. Man kann nicht unterscheiden, ob eine Frau schon Sex hatte oder nicht. Denn das Hymen ist ja keine geschlossene Haut, die durchstochen wird. Also in äußerst seltenen, sehr problematischen Fällen, die unbedingt behandelt werden müssen. Ja, also normalerweise sind das so kleine Flügelchen, die sogar noch nach einer Geburt von einem Kind noch da sein können. Mhm. Ja, wenn man sich das vorstellt, dass es eine geschlossene Membran wäre, Dann ist die nächste Frage, wie läuft dann bitte das periodische Blut aus dem Uterus ab?
Das hatte ich mir früher immer so vorgestellt, dass es einfach so zu ist irgendwie.
Ja, und dann kommt der Typ und sticht durch und deswegen gehörst du dann eigentlich ihm. Und genau. Weißt du, wie die Milchpackung, das ist absurd, ja. Und genauso, und eher ist es so, dass wenn eine Frau noch wenig Sex hatte und vielleicht auch selten masturbiert, dass sie da auch schlechtere Möglichkeiten hat, zum Orgasmus zu kommen und vielleicht sogar eher weicher ist, weil sie gar nicht weiß, wie sie diese Muskeln benutzen soll im Beckenboden. Außer, und dass es so häufig blutet beim ersten Mal, liegt einfach oft daran, dass die Männer einfach Idioten sind, dass sie brutal sind, nicht wissen, was sie tun, oft auch sehr jung und doof, und die Frauen sich komplett verkrampfen. Und einfach der erste Sex ganz häufig ist, dass die Frauen nicht wissen, wie sie sich verhalten sollen, wie sie sich schützen, und Männer einfach auch Deppen sind. Und wenn man das gut macht als Mann, ja, und die Frau entspannt ist und das will, dann muss es nicht bluten, muss auch nicht wehtun. Aber in den meisten Fällen, auch bei mir, war das natürlich so.
Ich habe nicht geblutet. Ich hatte einen sehr guten Mann.
Oh, sei froh. Gott, das ist gut. Naja, ich habe das gemerkt bei meinem ersten Date mit einer Kollegin, die davor also auch in einem Bordell gearbeitet hat und die auch seit irgendwie 7 Jahren im Job war. Und ihre Pussy sah einfach so schön rein mädchenhaft aus. Sie war einfach das perfekte weiße ungebackene Brötchen. Und ich dachte, und da wurde mir das auch klar, was für ein Schwachsinn das eigentlich ist, diese Vorstellung, dass wenn man viel penetriert wird, viel vögelt, dass sich da irgendwie ein Organ verändert. Also das verändert sich vielleicht, wie der ganze Körper halt irgendwann hormonell lange nach dem Klimakterium, ja, wie alles, ja, aber nicht durch Benutzung und Aktivität. Und vielleicht nach einer Geburt, kurz danach, ja, dann, aber das heilt wieder. Und dann wird's wieder vielleicht sogar enger, wenn es genäht wurde, keine Ahnung. Also, ja, also diese Angst davor und diese Vorurteile von Männern, dass eine Frau möglichst rein unberührt, also diese ganze Konzept von Reinheit ist ja auch schon so faschistoid. Ja, als ob. Mhm. Ich meine, von was wären wir denn schmutzig? Von den Männern? Von was soll eine Hure schmutzig sein? Von den Ehemännern der anderen Frauen? Also ihr Dreck, nicht unsere. Ihr Dreck im Kopf.
Also das heißt, du bist nicht irgendwie abgenutzt in Anführungszeichen oder schon so abgestumpft, dass du jetzt einfach gar nichts mehr spürst beim Sex, sondern es ist...
Nee, es wird jedes Mal besser. Also ich genau. Weiß einfach auch, wie ich zum Orgasmus komme. Jedes Mal, gut, das ist schon eine ganze Weile einfach durchgehend gut. Aber ich habe zum Beispiel auch, ich bin da auch so egoistisch, ich möchte schon selber kommen bei meinen Dates. Ich habe auch festgestellt, dass die meisten Männer das gut finden.
Ja, also das eigentlich geht alle. Ganz genauso.
Nächste Frage.
Ich dachte, du sprichst jetzt noch etwas über diese Veränderung. Also ja, also mir ging das halt auch so. Mich hat es so. Also ich habe auch in diesem ersten, ich würde sagen ersten Jahr, habe ich so eine richtige Erfolgskurve von 50% auf 99% gefühlt meines Wissens. Aber wahrscheinlich bin ich jetzt gerade erst bei 20% des sexuellen Wissens. Aber jedenfalls bin ich sehr, sehr weit hochgegangen, was meinen Körper betrifft. Also dieses, wie du gesagt hast, dass man schon mittlerweile sehr gut sich kennt und sehr gut seine Orgasmen auch irgendwie einschätzen kann, wie die kommen. Und
was ich auch gelernt habe, zum Beispiel, wie man selber so, keine Ahnung, Infektionen verhindert. Ne? Also dass man, ich habe zum Beispiel früher, als ich irgendwelche One-Night-Stands hatte, einfach auch zum Beispiel, ich habe nicht gewusst, welche Waschgels gut sind und welche Cremes gut sind. Jetzt für den Intimbereich, also ich kann empfehlen Sagella, grün.
Ah, es ist gut, dass du das sagst.
Und zweitens, oder blau. Und zweitens, wenn man das Gefühl hatte, man war vielleicht, der Schwanz war vielleicht sehr groß und es hat ein bisschen geziebt und es tat jetzt nicht weh und auch danach merkst du nichts, aber oft ist es so, dass so ganz, ganz feine Haarrisse in der Haut sind.
Oder man hat es übertrieben einfach. Ja, so ein bisschen. Kann bei mir auch mal viel vorkommen.
Da, also entweder sofort hinterher vom Schlafen gehen, wenn man sich schön gewaschen hat, richtig fett, Linola-Fettcreme. Linola, das ist eine Apotheke, so richtig weiß, wie beim Baby, richtig schön eincremen, damit das alles wieder weich wird. Und dann ist es gut. Wenn es aber irgendwie zu spät ist oder man es verpasst hat oder man vielleicht auch schon mal irgendwie richtig auf Toilette musste, wo unweigerlich dann irgendwelche Bakterien dann reinkommen, dann einfach gleich... Cardifungin, dieses Mittel, das freiverkäuflich in der Apotheke gegen Hefepilze. Man muss mit sowas nicht länger rumlaufen als ein paar Stunden. Also man sollte einfach sich da einfach immer präparieren. Ja.
Ich nehme oft Milchsäurebakterien. Kennst du das?
Und ja, das ist da auch drin. Das ist da auch drin, ja.
In der Linola-Fettcreme oder?
Nee, in dem Kardiofungin auch.
Ja, ah, in den Kardiofungin, so. Okay.
Ja, genau. Das hat man zum Beispiel auch im Bordell gelernt. Ne? Oder beispielsweise, dass man auch einfach mal guckt an den Kondomverpackungen, wie viel Durchmesser die eigentlich haben. Dass man nicht einfach irgendwie verschämt drei verschiedene Sorten kauft, sondern mal guckt, in Ruhe bei Rossmann, bei DM, sich da einfach mal irgendwie ein bisschen Zeit im Kondomregal und zu einer Seite guckt, wie viel Durchmesser gibt es. Es ist zum Beispiel irgendwie eine Sorte, die steht drauf XXL. Sie ist aber kleiner als, also ich glaube bei Durex XXL ist kleiner als die Ritex Blau Gefühlsecht.
Ach.
Ja, das heißt zum Beispiel ist es ja praktisch, wenn ein Typ Komplexe hat und du weißt, er hat jetzt keinen so großen Schwanz, aber es gefällt ihm, wenn auf dem Kondom XXL steht, dann nimmst du halt Durex. Ja? Aber wenn er wirklich einen großen Schwanz hat, dann nimmst du halt Ritex Blau extra feucht. Ja? Aber einfach, es steht ja schon da dran, wie viele Durchmesser. Die meisten Typen wissen das auch nicht, ja. Die beschäftigen sich ungern damit.
Ja.
Es könnte ja zu klein sein.
Ja, man lernt auf jeden Fall auch gut, so Kondome überzieht und sowas. Darüber habe ich auch letztens gesprochen.
Ja, es ist auch interessant, dass der perfekte Sex des Patriarchats darin besteht, dass ein so großer Schwanz eine quasi ungeübte kleine Muschi einfach kaputt macht. Und das ist dann sozusagen das Nonplusultra. Ja.
Du hast ja schon richtig viel Erfahrung mit Männern. Würde ich jetzt mal sagen. Ich würde dich jetzt als die Männerexpertin irgendwie so einordnen.
Bitte nicht. Also erstens, auch meine Wahrnehmung ist natürlich gefiltert. Ich treffe nur die Männer, die bereit sind, meinen Preis zu bezahlen und meine Bedingungen zu erfüllen. Ich merke ganz oft, wenn ich mit auf Männer treffe, die nicht in meinem Escort-Date-Kontext sind, dass die viel unhöflicher und viel weniger freundlich sind. Also ich bin oft schockiert, gerade im Kulturbetrieb in Deutschland, im Medienbetrieb, in dem ich bin, gibt's, also von Ausnahmen abgesehen, habe ich da oft erlebt, dass Männer mir gegenüber bei Weitem nicht so respektvoll sind wie meine Kunden. Eigentlich behandelt mich niemand auf der Welt so gut wie meine Kunden. Und das sind eben Männer, die bereit sind, Frauen ihre Bedingungen zuzugestehen. Das ist schon mal ein Unterschied. Ja,
und ja,
dann erlebe ich sie außerdem in Situationen, die ideal sind. Ein schönes Hotel, die gegenseitige Einverständnis, dass man eine schöne Zeit verbringen möchte. Die sind, klar habe ich auch negative Erlebnisse, wenn Leute sehr gestresst sind oder einfach komische Typen sind, aber meistens ist es einfach unverhältnismäßig gut, die Erfahrung, die ich mit Männern mache.
Könntest du pauschalisieren oder könntest du sagen, was die Männer sich wünschen oder was für Männer guter Sex ist? Oder
ist meistens, ich würde sagen, Sex was bei allen zutrifft, die Männer möchten angenommen werden. Sie möchten gewollt, gemocht werden. Sie möchten zeigen, was für Gentlemen sie sein können.
Mhm.
Also Ausnahmen bestätigen die Regel, ja. Es gibt natürlich auch Typen, die sagen, hey, ich nehme jetzt eine Nase Koks und dann nehme ich wie Agra und dann zeige ich hier, es ist hier mein Ego-Trip.
Ja, aber hast du sowas schon mal erlebt?
Bei denen, okay. Ja, bei denen ist es, ja klar, aber bei denen scheitert es dann auch meistens daran, dass sie dann sagen, na, aber irgendwie kratzt das an meinem Ego schon, dass ich das Geld bezahlen muss. Ne? Und ja, also, und ja. Übrigens ist es auch bei prominenten Kunden so, dass die oft unangenehmer sind, weil sie eben einfach glauben, ihnen steht alles zu und sie sind so großartig und wollen eigentlich nicht bezahlen, weil sie ganz kostenlos kriegen. Als Bestätigung. Ne? Also, ja, aber pauschalisieren würde ich, dass alle Menschen, die mich buchen, zeigen wollen, wie sie sein könnten, wenn man sie lässt, wenn die Bedingungen gut sind.
Schön. Tja, was frage ich dich denn jetzt noch? Ich habe ja gar keine Sexfragen vorbereitet, weil ich ja so brav war und dachte so, ich belästige dich jetzt nicht sexuell. Ah ja, da fällt mir was ein. Ich habe mal gehört, dass du ziemlich gut im Dirty Talk bist.
Oh, es ist eigentlich kein Dirty Talk, es ist eher pornografisches Kopfkino. Es ist eher, ich erzähle Geschichten. Also ich erzähle sie, ich habe mir die auch eine Folge von erotischer Hypnose erzählt und angehört mit Undina und ich muss sagen, das ist vielleicht was Ähnliches. Ich rede mich in Trance. Es passiert mir, wenn ich entspannt bin, wenn ich auch leicht berauscht bin. Und es ist nicht so, dass das vorher abgesprochen ist oder gar gescriptet oder so, sondern ich ich nehme auf, was der Mann von sich preisgegeben hat und wie es, was zu der Situation passt. Und es ist immer spontan. Also, und ich will nicht sagen, was, weil das ist mein Geheimnis. Außerdem will ich nicht, dass diese Folge gelöscht wird, beziehungsweise eventuell dein ganzer Podcast von Spotify eingestellt wird, denn die meisten Szenarien, die ich mir vorstelle, sind völlig jenseits von allem, was legal ist. Mhm. Aber es ist eben der Unterschied von Fantasie und Wirklichkeit. Ich habe eben festgestellt, immer wieder auch bei mir selbst, schon seit ich angefangen habe, erotische Fantasien zu haben, das war sehr früh in meinem Leben, das war schon vor der Grundschule, dass ich Dinge faszinierend finde bei der Masturbation, von denen ich ganz genau weiß, ich will sie nicht erleben. Mhm. Also es gibt ja die erotischen Fantasien, die man ausleben möchte, zum Beispiel von Augen verbunden bekommen, Sex im Fahrstuhl oder Sex draußen, Sex zu dritt, Sex mit einem Escort und so weiter. Und dann gibt's Fantasien, von dem man sehr, sehr, also von dem man nicht so genau weiß, wie es wäre, im Grenzbereich. Jetzt zum Beispiel, wie wäre es denn, Sex mit zwei Männern zu haben, ist in der Realität manchmal dann überhaupt nicht so toll. Oder auch ein Dreier kann in der Realität gerade für Männer schwierig sein, wenn sie merken, sie kommen, werden dem gar nicht gerecht. Ja, mhm. Und dann gibt es eben die Fantasien, von denen man sehr genau weiß, dass man sie auf gar keinen Fall erleben will. Aber alles, was mit Gewalt zu tun hat. Aber nichtdestoweniger wird man davon einfach geil. Und gerade wenn man sehr reflektiert und woke und was auch immer ist und das in seinem Alltag niemals zulassen würde, man kann, also, und die Frage ist, es gibt vielleicht Frauen oder Männer, die sich dafür schämen, aber es ist eben vielleicht etwas ganz Altes in unserem Gehirn, eine Art Verarbeitung von jahrhundertealten Erinnerungen. Die meiste Zeit der Menschheitsgeschichte war Sexgewalt. Es gab keine Vergewaltigung, weil Sex de facto Vergewaltigung war. Mhm. Weil es eben die Gesellschaft so wollte und weil es irgendwie auch ja immer auch was etwas am Rand von was Brutalem hat, einfach deswegen, weil die männliche Geilheit eine Kraft ist, die, ich weiß nicht, wie das bei, also die cis-männliche, heterosexuelle Geilheit, meine ich, ja. Ich weiß nicht, wie das bei Homosexuellen ist. Müsstest du jemand anderen fragen, ich erlebe halt die cis-männliche Geilheit und das ist ein Gefühl, das Frauen so noch nicht erleben. Ich meine, egal wie toll du jemanden finden würdest und wie du jemanden begehren würdest, du würdest doch nicht anfangen zu sabbern, ja, oder zu
starren. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe schon manchmal gesabbert.
Ja, aber du würdest sehr zum geil Beispiel, fand. Ich meine, und auch was passiert, wenn dein Mann erregt ist. Du kennst doch das Gefühl, wenn sie dir ihre Höflichkeit fallen lassen und dann dir plötzlich der Blick sich verändert und plötzlich das so durchbricht. Das ist ja ein sehr prickelnder Moment. Wenn
sie das habe ich aber auch als Frau. Also das ist, glaube ich, nichts nur rein Männliches. Das habe ich auch manchmal als Frau. Und dann habe ich das Gefühl, ich würde diese Person am liebsten beißen und sie irgendwie kratzen und sie...
Ich glaube, dass bei Frauen doch eher noch was Gespieltes ist und eine Performance ist und bei Männern oft auch gar nicht zu kontrollieren. Ich glaube, dass sie zum Beispiel nach dem Sex, wenn sie fragen, wie sie waren, die Frage völlig ernst gemeint ist, weil sie können es de facto nicht wissen. Das Gehirn funktioniert anders. Mhm. Vielleicht liegt es daran, dass einfach der Akt der Penetration so anstrengend ist und dass das eine so körperlich eine belastende Performance ist, also für Männer diese Art von, ich meine, ich habe es auch bei ganz jungen Kunden erlebt, dass sie nicht so richtig wissen, wie sie ihre Hüfte bewegen sollen, einfach nicht können irgendwie. Ja, und gerade wenn sie sehr nerdig waren und sehr süß. Und aber dass diese erotischen Fantasien, die wir haben, irgendwie aus diesem ganz alten, dunklen Raum kommen, aus diesem riesigen Reich. Und jede Erotik ist ja im Prinzip nur der Rand von Erotik. Weil Erotik, wenn man sie nicht eingrenzt, zum Beispiel durch Arbeit, Alltag, zur Verabsolutierung neigt, weil sie immer mehr will und eben eine gefährliche Kraft ist. Ich meine, es gibt ja Menschen, die sich aus Erotik gegenseitig umbringen. Du kennst bestimmt die Geschichte von dieser Japanerin, die ihrem Freund durch Strangulationsspiele, die sich immer mehr steigerten, irgendwann erdrosselt hat und dann seinen Penis abgeschnitten hat und in ihrer Handtasche herumtrug, bis sie irgendwann mit einem seligen Lächeln in Tokio aufgegriffen wurde, in den 20er Jahren, aber eine sehr milde Strafe bekam, weil sie so viel Mitgefühl und Verständnis von den anderen Japanerinnen erfuhr, die das so gut verstehen konnten.
Interessant.
Ja, und dann kennt jeder auch irgendwie die Geschichten von Marquis de Sade, der natürlich, man muss immer wissen, der hat die Sachen geschrieben im Gefängnis, um sich abzulenken von der brutalen Realität der Bastille. Und wo er sich da reinsteigerte Und es völlig klar war, das sind Wahnvorstellungen, das sind Fantasien. Er träumt nicht wirklich davon, Frauen mit einer Kreissäge durchzusägen, ja, und er träumt auch nicht wirklich davon, dass da neunjährige Klosterschülerinnen wie durch Penetration quasi zerfetzt werden. Aber das kommt ja alles in den Texten vor.
Ja, er träumt davon schon, aber er will es nicht durchführen.
Ja, ich meine natürlich, ja, er träumt davon. Er träumt davon als etwas, als Gegenwelt. Mhm. Und all das ist in uns und es bringt auch nichts dazu verbieten. Aber ja. Ich glaube eher, also mir wird oft vorgeworfen, dass ich sowas irgendwie begünstigen würde, dass ich irgendwie Leute dazu animieren würde. Aber ich denke, dass die Fantasie ein Ventil ist. Ich glaube, dass die meisten Männer, die mich buchen, nicht wirklich Sexualstraftäter sind.
Also ich habe auf jeden Fall auch schon ein, zwei Mal den Vorwurf bekommen, dass ich über Vergewaltigungsfantasien hier im Podcast gesprochen habe. Und ich finde es aber gut, über Vergewaltigungsfantasie offen zu sprechen, weil es halt einfach ganz viele Frauen da draußen gibt, die das auch haben und die denken, bin ich die einzige Bekloppte?
Naja, da. Und es ist eben auch so, man könnte ja auch sagen, dass die Fantasie dazu, dass eben der Weg ist, es nicht zu tun. So wie ja auch der Schriftsteller schreibt, weil er nicht eben das nicht im Leben erleben kann oder will. Ja, also man weiß, aber auch das ist nicht klar. Ich glaube, es gibt auf der einen Seite die Fantasie und die Gedanken und auf der anderen Seite gibt es Straftaten. Und klar ist nur, dass sich beides ästhetisch extrem voneinander unterscheidet. Also genauso wie du dir ja auch oft zum Beispiel vorstellst, wie irgendetwas wäre und dann ist die Realität eben doch mal völlig anders.
Genau. Und ja. Undine sagt ja auch im Podcast, dass das, was du, wofür du tagsüber auf die Straße gehst, das ist das, was dir im Bett dann sozusagen Spaß macht. Also dass es konträr sogar läuft zu dem, wofür du stehst.
Auch nicht immer. Ich meine, der Mensch ist ein weites Feld. Und manchmal habe ich auch völlig andere Fantasien. Ja, manchmal habe ja. ich auch. Aber das ist eben etwas, das ist etwas Anarchisches. Der Mensch ist eben nicht nur Staatsbürger. Der Mensch ist hat eine Nachtseite. Und nur eins ist klar, wenn man diesen Aspekt der Menschlichkeit durch Gesetze und Gewalt, äußere politische Gewalt unterdrückt, hat es bisher in allen Fällen dazu geführt, dass die Straftaten angestiegen sind und dass sich das dann irgendwie ein Ventil gesucht hat, was nicht das Richtige war.
Also das heißt, du gehst spielerisch mit diesen Fantasien um, du sprichst es dann aus, sexuell im Bett, wenn ihr miteinander rummacht. Aber woher weißt du, das ist immer so für mich der Punkt, ist meine Unsicherheit, was Dirty Talk oder Sprechen beim Sex angeht. Woher weiß ich, ob der Mann noch mit an Bord ist oder ob er nicht schon längst irgendwie ausgestiegen ist aus meiner Fantasie, ob meine Fantasie jetzt gerade in eine komplett andere Richtung läuft, also erstens, als das, was er will?
Erstens ist es mir eigentlich egal, weil ich ziemlich egoistisch bin. Zweitens, der Mann hält mich dabei meistens im Arm und ich spüre auch an seinem Körper, verstehst du, ich will nicht so viel diskret ausdrücken, aber es gibt Anzeichen dafür, dass Männer nicht mehr erregt sind. Bei Frauen ist das, ist die auch, aber bei Männern sind sie etwas eindeutiger.
Okay, das heißt, du merkst dann aber, eigentlich kannst du es ja dann erst merken, wenn es schon, sagen wir mal, zu spät ist oder
man tastet nicht mehr sich ist. Man kann sich herantasten, manchmal sprechen einige Fantasien auch mit. Und ich kann auch zwischendurch sagen, oh, gefällt dir das? Ich habe auch noch ein paar andere Sachen auf Lager, andere Platten dabei. Also, ja, und, also weißt du, als Prostituierte muss man doch eine Sache können, kommunizieren. Ja, also das ist doch das, was wir alle am besten können, besser als alles andere. Egal, alles andere ist egal, du musst nicht schön sein, du musst noch nicht mal gerne Sex haben, aber du musst kommunizieren können. Das ist die Voraussetzung für diese Arbeit.
Und vor allem musst du dann, also ich glaube, für mich ist es eher so, dass es so, dass es sich so intim anfühlt, dass ich glaube, wenn die Person nicht mehr mit an Bord wäre, wäre ich schon dann so verunsichert dadurch. Also es ist quasi du hast nicht so diese Verunsicherung und diese Scham in dem Moment, wenn du dann die Geschichte switcht, andere Schallplatte.
Schön für dich insofern nicht, aber auch das kann hilfreich sein, denn dann habe ich dem Mann ja quasi ein bisschen Macht gegeben und ein bisschen Sicherheit, weil ich bin ja sozusagen, dann hat er die Möglichkeit, mir auch was zu erzählen, was ihn nämlich erregt. Man muss sich dann auch nicht schämen. Weißt du, ich schäme mich nicht und dann kann mir zum Beispiel, keine Ahnung, der Kunde erzählen, dass sein Traum eigentlich ist, dass er ein kleiner Junge ist und ihn seine französische Nachhilfelehrerin verführt, zum Beispiel.
Ich liebe das, wenn mir solche Sachen erzählt werden, da werde ich immer ganz zuschick.
Er war ein ganz unnatürlicher Junge und war in der Schweiz und auf dem Land und war irgendwie 11 oder 12 und seine Nachhilfelehrerin, die war halt eine Schülerin, die war 19 und er beschreibt immer, wie er saß an diesem Tisch
völlig fertig von ihrer Schönheit und sie hatte so sehr schöne Brüste, schöne große Brüste und eine ganz dünne Bluse und die drückten sich so da durch. Und er konnte sich nicht konzentrieren und sie war so unglücklich, dass er das nicht verstand und er meint, sie war so nah und er roch sie, ihren Duft, ihre Haare, aber so unerreichbar und er hätte sich so gewünscht, dass sie ihm als jetzt zeigt, wie man sich einer Frau nähert und wie man ein Mädchen anfasst und dass er sie seine Hände auf ihre Brüste gelegt hätte. Und er war von dieser Vorstellung, der Mann war über 70, seit Jahrzehnten besessen und hat das erste Mal mit jemandem darüber gesprochen, als er mit mir zusammen war. Wow. Ist das nicht traurig und gleichzeitig auch romantisch? Natürlich war ich dann die Französischlehrerin und ja, aber der kleine Junge ist ja klar. Also.
Ja, das liebe ich auch so sehr, ja. Wenn sich die Menschen dann so offenbaren. Das ist ja auch so ein toller Teil an dem Beruf, dass man...
Was ich auch ganz toll finde, so ist, wenn Männer sich verweiblichen wollen, wenn es Crossdresser sind. Und wenn ich dann zum Beispiel merke, jemand hat sehr explizite Outfitwünsche und möchte mal wissen, ob die Strümpfe auch aus Seide sind und irgendwas. Und das, wenn ich dann merke, wenn ich dann eine Frage stelle, also ob ich das so im Vorsitz habe, auch schon mal was extra mitnehme und dann frage, willst du denn vielleicht mal, dass ich dir mal die Beine rasiere und du so schöne Strümpfe trägst? Und dann ist es oft ein Schock, weil es geht auch nicht im Restaurant, aber dann, wenn ich das begleite mit der entsprechenden Behutsamkeit, kommt manchmal unter Tränen das Geständnis und dann ist es einfach so schön. Und dann bleiben die mir auch sehr treu. Weil mit wem können sie das machen, weißt du?
Und das ist, was für spannende
einfach das Glück, einfach sich dann anzufassen, zu streicheln. Und der hat einfach, also ich meine, auch so eine Sache, gegen die ja ganz viele Konservative sind, wo ich wirklich nicht verstehe, warum. Es ist so unschuldig und so schön, so einen großen Männerkörper, der dann einfach irgendwie in Spitze und Seide gehüllt ist und einfach nur so irgendwie selig lächelt. Welcher Gesellschaft soll das schaden? Ich verstehe es nicht. Ja. Ich kann es nicht verstehen.
Verrückt. Okay. Ja, Wahnsinn. Also ich fand das Gespräch mit dir total toll. Hast du noch irgendwie das Gefühl, dass du irgendwas erzählen wolltest, was du noch nicht erzählt hast?
Ach, hunderte Dinge. Aber wir können ja das auch noch mal wiederholen. Ich glaube, wir haben jetzt eine Stunde und 25 Minuten. Die Vorlesung ist vorbei.
Die Vorlesung ist vorbei. Ja, ich wollte nur noch mal sicher gehen, dass du auch wirklich alles gesagt hast, was du sagen wolltest und nicht wieder wie immer bei jedem Talk, den ich mit dir gehört habe, am Ende so, was, die Zeit ist schon vorbei?
Ich habe doch gerade erst angefangen. Nein, du warst toll, Luisa, du hast mir echt Raum gegeben, ich danke dir dafür, du bist sehr professionell, muss ich sagen, du hast echt mir Platz gegeben, meine Sachen zu erzählen und hättest sicherlich auch mehr dazu sagen können. Ich habe das Gefühl, ich habe dich dauernd unterbrochen und dir nicht zugehört.
Oh nein, ich danke dir, dass du da warst. Ich bin irrelevant hier. Ich bin nur diejenige, die die doofen Fragen stellt. Ich möchte eigentlich gar nicht so
keine viel doofen, mir, keine doofen Fragen. Aber ich höre deinen tollen Podcast weiter, wo man ja von jeder Folge auch ein bisschen was von dir erfährt.
Ja, genau. Ich muss ja stückchenweise ich habe ja nicht so viel zu erzählen. Ich muss ja das einteilen. Ich werde den Podcast noch ein bisschen länger betreiben. Und wenn ich jetzt alles von mir erzähle,
dann wird's ja auch langweilig. Du kannst alle meine Hetären einladen. Die freuen sich. Wir können sie uns alle einzeln einladen. Die sind alle interessante Menschen. Hochinteressante
sehr,
Menschen.
Sehr gerne. Mach gerne Vorschläge. Die müssen sich alle anstellen. Ich habe so richtig Bock. Also ich glaube, ich habe am meisten Lust, irgendwie demnächst mal wieder so eine richtig sexuelle Folge zu machen, wo wir über Sex reden. Weil ich liebe Politik und ich finde es auch total wichtig, dass wir aktiv sind. Aber trotzdem ist es auch wichtig, dass wir Sex haben. Also ja, Sex ist wichtig.
Sex ist wichtig. Ein gutes Schlusswort. Sex matters.
Ja. Sex matters. Ihr süßen Menschen da draußen, die ihr zugehört habt bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Unterstützen des Podcasts in Form von tollen, positiven Bewertungen. Ich glaube, bei iTunes haben es so ein paar von diesen Sexwork-Gegnern haben so ein paar Ein-Sterne-Bewertungen hinterlassen. Bitte macht das, macht was dagegen. Ja? Also gib mir bitte 5 Sterne, um das wieder auszubalancieren. Und gute Bewertungen, was kann man noch so alles machen? Ach so, ihr könnt uns bei Patreon unterstützen, Lenia und mich, denn Lenia, die ist ja hier so die helfende Hand im Hintergrund, die alles schneidet und nicht nur schneidet, sondern mich auch mental unterstützt und mir hilft bei Planung und Organisation von allem, was mit diesem Podcast zusammenhängt. Lenia und mich könnt ihr unterstützen bei Patreon. Ja, und ansonsten vielen Dank, Salome, dass du da warst.
Ich bin tief beeindruckt von deiner Professionalität.
Ich finde das auch immer wieder. Oder auch nicht. ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Genießt ihn und habt viel Sex.
Tschüss.